Weltspiegel, Thema.
Worüber redet ihr gerade? Coronavirus? Also bei mir ist das bestimmte Thema aktuell. Egal, mit wem von meinen Freunden ich telefoniere oder bei WhatsApp schreibe. Es geht immer um Corona und wie es gerade unser Leben beeinflusst. In dieser Podcast-Folge werfen wir einen Blick raus aus Deutschland, rein in andere Länder. Denn das Virus kennt ja bekanntlich auch keine Grenzen. Welche Maßnahmen werden woanders ergriffen? Was können wir von ihnen lernen und wie gehen die Menschen damit um? Und was bedeutet das eigentlich für unsere Korrespondenten? Wie arbeiten die jetzt? ARD-Korrespondentin Barbara Jung sagt uns, was in Japan, Südkorea und Taiwan los ist. Es überrascht, wie unterschiedlich die drei Länder tatsächlich mit dem Coronavirus umgehen und was da auch politisch hintersteckt. Und China, wo das Virus zuerst ausgebrochen ist? Scheinbar hat das Land die Situation im Griff mittlerweile. Aber stimmt das? Darüber sprechen wir mit ARD-Korrespondent Daniel Sattra in Peking. Und wir blicken in das Land, das nach China aktuell am stärksten betroffen ist, nach Italien. Mein Name ist Male Schlüssel und ich freue mich, dass ihr zuhört, wo auch immer ihr gerade seid, ob im Homeoffice oder in Quarantäne. Seit letzter Woche gibt es in Italien eine Ausgangssperre. Das bedeutet, dass die Menschen nur noch für notwendige Einkäufe oder auch Arztbesuche vor die Tür dürfen. Unsere Korrespondentin Ellen Trapp aus dem Studio Rom hatte jetzt die Möglichkeit, eine Familie zu Hause zu besuchen. Und ich bin echt gespannt, wie der Alltag von der Familie jetzt ausschaut. Hallo Ellen.
Hallo.
Auf wie vielen Quadratmetern spielt sich denn jetzt das Leben da ab?
Also die Lorenzo, Giulia und die drei Mädels haben Glück, die haben eine relativ große Wohnung. Da ist also noch genug Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Und sie haben das ganz, ganz große Glück, in Rom tatsächlich unbezahlbar, dass oben auf deren Dach eine große Gemeinschaftsterrasse ist, die sie alle nutzen können. Das muss man sich eigentlich nur wie ein Flachdach vorstellen. Da ist jetzt nichts Besonderes und auch nicht besonders schön. Aber Fakt ist, bei dem jetzigen schönen Wetter, also wir haben ungefähr 20 Grad, blauer Himmel, also tollstes Frühlingswetter, können die Kinder oder auch die Eltern sich gerne mal aufs Dach zurückziehen, um so einfach ein bisschen Ruhe zu haben. Aber wir wissen schon, anders als bei Lorenzo und Giulia zu Hause, es gibt ganz viele Familien, die haben deutlich weniger Platz. Da wohnen mehrere Generationen auf engstem Raum zusammen und für die muss diese Quarantäne, diese Ausgangssperre wirklich nicht so ganz einfach zu ertragen sein.
Wie strukturiert die Familie denn jetzt ihren Alltag?
Die Ariana, die Älteste, hat uns eben erzählt, dass sie dann so einen Stundenplan gemacht haben für die ganze Familie. Das heißt, sie stehen grob gegen 9 auf und dann beginnt ja irgendwie das Homeschooling, also der Unterricht. Dann gibt es eine Pause um 11:15 und dann wird bis 12 gelernt. Um 13 Uhr gibt es Mittagessen und dann anschließend gibt es eine Stunde Freizeit. Da ist aber ganz striktes Handy- und Laptopverbot. Um 15 Uhr gibt es auf der Terrasse eben Sport und so weiter. Und so strukturieren sie sich eben den Tag. Und jetzt in Woche 2, und wir waren ja die letzten Tage immer mal zu unterschiedlichen Tageszeiten da, merken wir, wie sich das einfuchsen muss mit den Online-Plattformen und den Schulen. Wann wer Unterricht hat, dann mussten die Lehrer auch kapieren, dass natürlich in Familien, wo mehrere Kinder sind, nicht so viele Rechner zur Verfügung stehen, dass alle gleichzeitig Homeschooling machen können. Und so groovt sich das jetzt in Woche 2 mit dem Unterricht nochmal besonders ein. Aber ansonsten war allen Beteiligten wichtig, dass sie eine Struktur brauchen, um diese Quarantäne auch irgendwie halbwegs friedlich zu überstehen.
Auf Dauer kann so ein eng beieinander auch ganz schön anstrengend sein. Das sagt auch die Tochter Ariana, die ist 12 Jahre alt und das hören wir uns jetzt einmal an.
Sono degli oscillatori, fai quello, fai quell'altro, metti a posto, no. Ariana, non fare questo. No, la videochiamata non la puoi fare. Poi adesso stamattina ho litigato con papà perché io odio queste cose tutte elettroniche.
Also zusammenfassend, die Eltern nerven, mach dies nicht, mach das nicht, räum auf. Nein, Ariana, mach das nicht, den Videochat kannst du jetzt nicht machen. Wir sehen also, es gibt Situationen, da wird es schwierig. In welchen Momenten knirscht es denn besonders?
Ich weiß nicht, ob du Geschwister hast.
Mal ja, einen größeren Bruder.
Ja, ich habe 2 Schwestern und bin die mittlere. Und wenn ich zurückblicke, kann ich sagen, ich brauchte gar keine Quarantäne, um den anderen auf die Nerven zu gehen oder die im Gegenzug auch mir. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Eltern. Das Problem ist einfach, du sitzt in dieser Wohnung fest. Und ich glaube, für die Kinder ist es besonders schwierig, weil die eben wahnsinnig die halten, sportlich sind.
Ja, oder die halten ja auch Kontakt zu ihren Freunden. Skypen die dann? Oder
die skypen
die
und genau, es gibt so Videochats, da waren wir auch dabei und dann quatschen die eben auch über wirklich belanglose Dinge. Was hast du heute zum Mittag gegessen und wer hat dich bei dem Deutschunterricht besonders genervt? So. Und on top auf dieses, ich komme nicht raus, ich kann meine Freundin nicht treffen, ich gehe nicht zum Sport, ich kann also nicht in dem Maß, wie es sonst üblich war, meine Energie abladen, kommen auch dann noch, juhu, Mama und Papa und sagen mir, was ich zu tun habe. Und da knirscht es natürlich total. Also Zimmer aufräumen, also ganz, ganz alltägliche Sachen, die in so einer Situation dann natürlich für besonders Zoff sorgen.
Der Vater Lorenzo, der arbeitet eigentlich als selbstständiger Fotograf, die Mutter Julia als Radiojournalistin. Was bedeutet denn für die jetzt gerade die Ausgangssperre arbeitstechnisch und eben auch finanziell?
Also Julia, die Radiokollegin, die kann eben noch begrenzt arbeiten. Also die arbeitet viel von zu Hause und wenn sie muss, kann sie eben zur RAI, das ist sozusagen der italienische Radio- und Fernsehsender, vergleichbar im weitesten Sinne mit der ARD, kann dort auch zur Arbeit gehen. Sie hat für sich entschieden, dass wenn sie ins Büro muss, dass sie ganz früh geht, wenn nicht so viele Kollegen vor Ort sind. Diesen Luxus kann sie sich im Moment noch rausholen. Für Lorenzo ist die Situation tatsächlich schon schwieriger. Er ist eben freiberuflicher Fotograf und die ganzen Aufträge, die er jetzt in der nächsten Zeit gehabt hätte, die sind natürlich alle abgesagt und keiner weiß eher im Besonderen natürlich nicht, wann diese Aufträge oder ob sie überhaupt in dem Maß auch wieder nachgeholt werden.
Inwiefern hilft denn die Regierung diesen Familien oder auch Selbstständigen und Unternehmen?
Die weiß natürlich um diese Probleme, ähnlich wie auch in Deutschland. Also 25 Milliarden hat die Regierung schon freigegeben. Wenn nötig, wird weiteres Geld folgen. Die Regierung bekräftigt natürlich permanent in diesem krisengebeutelten Land wie Italien, dass keiner die Arbeit wegen der Corona-Krise verlieren soll. Aber die Realität wird natürlich anders aussehen. Sie wollen Freiberufler und Saisonarbeiter natürlich unterstützen. Was heißt das konkret? Aussetzen von Kreditraten. Es geht um die Mehrwertsteuer. Steuerzahlungen sollen eben verschoben werden. Es soll Unterstützung für Familien geben, Elternzeit von 15 Tagen, Babysitter-Voucher, wenn das alles nicht reicht. Mhm. Und das sind jetzt erste Ansätze, die die Regierung oder Maßnahmen, die die Regierung auf den Weg bringt, mit der Zusicherung, da auch nachzujustieren, je nachdem, wie lange diese Krise anhalten wird.
Für die Familie, die du besucht hast, ist das gerade natürlich eine außergewöhnliche Situation, aber ja auch für dich als Journalistin, wie hat sich das Arbeiten in Corona-Zeiten jetzt geändert?
Mein Alltag war in den vergangenen Jahren geprägt von vielen Reisen. Wir berichten ja nicht nur über Italien, sondern auch über Malta und Griechenland und den Vatikan. Das heißt, ich war wahnsinnig viel unterwegs, um von allen möglichen Ecken meines Berichtsgebiets zu berichten. Und das fällt jetzt alles erstmal aus. Ich komme wirklich nicht mehr raus aus Italien, weil niemand mehr Flüge von oder nach Italien fliegt.
Wie ging das denn jetzt eigentlich, dass ihr drehen konntet bei der Familie trotz der Ausgangssperre? Gibt es da keine Beschränkungen?
Doch, da gibt es natürlich eine Beschränkung, aber für den Fall, dass wir kontrolliert werden, haben wir einerseits eine Eigenerklärung, wo wir hinwollen und dass wir jetzt arbeiten müssen. Und andererseits halten wir uns an diese Vorschriften, die die italienische Regierung uns gibt. Aber ansonsten als systemrelevante Berichterstatter ist es uns im gewissen Maße auch erlaubt, uns zu bewegen.
Ich habe in den sozialen Medien Videos gesehen von den Italienern, die abends auf ihren Balkonen stehen und gemeinsam singen und musizieren. Spiegelt das denn ganz gut aktuell die Stimmung wider oder gibt es auch Trübsal?
Es gibt auf jeden Fall Trübsal. Also das ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es Momente gibt, wenn jeder für sich alleine sitzt, seien die Eltern in Norditalien und du sitzt in Süditalien und du weißt nicht, wie es ihnen geht und was wohl passieren würde, wenn sie krank würden, wie die medizinische Versorgung ist so. Und da war diese Singerei am Abend, es war schon sehr schön. Wir haben aus meinem Alltag am Sonntag eine Live-Schalte gemacht um 18 Uhr, als um mich herum auf der Terrasse, also unsere Nachbarn, Musik laufen ließen, gesungen haben. Dann standen ältere Damen im Bademantel auf dem Balkon, haben uns zugewunken. Und das ist schon ein ganz schönes Gefühl, das dir sagt, du bist zwar allein, aber irgendwie in diesen Tagen doch nicht allein. Das ist schon eine ganz schöne Idee, die Italiener da hatten.
Das stimmt. Ellen, vielen herzlichen Dank für das Interview und dass du uns den Alltag in und aus Italien ein bisschen näher gebracht hast. Danke.
Gerne.
Als Ende Januar die chinesische Provinz Hubei komplett abgeriegelt wurde, da wirkten die Bilder von dort auf uns hier in Deutschland total unwirklich, fast gespenstisch. Und ich konnte mir gar nicht richtig vorstellen, dass wir hier in Europa auch nur ansatzweise sowas erleben könnten. Jetzt hört man, dass sich die Situation in China entspannt haben soll. Über 81.000 Personen waren infiziert, mittlerweile sind aber rund 70.000 wieder genesen. Und wir sehen auch Bilder von Staats- und Parteichef Xi Jinping in Wuhan, das ist die Hauptstadt der Provinz Hubei, die so stark betroffen war. Es gibt Videos von Klinikmitarbeitern, die sich demonstrativ ihre Masken abnehmen. Das Signal, das China senden will, ist klar: Wir haben alles im Griff. Was sagt denn Daniel Satra dazu? Er ist für uns mittendrin im Geschehen. Hallo Daniel.
Hi Male, hi.
Was denkst du, können wir den Bildern und den Zahlen aus China trauen?
Ja, wenn man mit Chinesen spricht, dann haben die aus jahrzehntelanger Erfahrung den Eindruck, dass man Zahlen, die von der Staats- und Parteiführung kommen, erstmal nicht grundsätzlich trauen darf. Das ist bei Wirtschaftszahlen so, das ist aber auch bei allen anderen Zahlen so. Und auch jetzt während der Coronavirus-Krise gab es ein großes, großes Misstrauen. Viele Menschen sind dennoch, beispielsweise hier in Peking, über Wochen zu Hause geblieben, weil ihnen nicht ganz klar war, was sind das für Zahlen? Und wenn die da so hoch sind, sind die vielleicht hier bei uns auch hoch? Wird über diese Situation richtig informiert, ja oder nein? Dann allerdings muss man sagen, klar, es gibt diese offiziellen Zahlen der Infizierten, es gibt die offiziellen Zahlen der Neuinfektionen, die jetzt sehr gering war in den vergangenen Tagen, unter 20 am Tag und jetzt das erste Mal ein Tag ohne überhaupt eine Neuinfektion. So, und kann man sagen, dahinter verbirgt sich aber noch ein großes Desaster, was wir nicht sehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das stimmt, dass dieser Trend richtig ist, weil ich den Eindruck habe, sonst würde man irgendwo im chinesischen Social Media bemerken, wenn jetzt die Zahl oder viele Kranke, viele Schwerkranke oder so irgendwo noch Tote auftauchen würden. Das würde die Zensur nicht so schnell unterdrücken können, weil das Thema ist mit so einer großen Aufmerksamkeit hier im Land belegt, dass die Menschen ganz genau gucken. Ich glaube, einen starken Ausbruch an irgendeiner anderen Stelle im Land könnte man jetzt nicht mehr verheimlichen.
Wann wissen wir denn genau, ob dieser Abschwung jetzt auch tatsächlich anhält?
Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Wir haben sozusagen die chinesische Perspektive, die sagt, wir sind dabei, das Virus zu besiegen. Deshalb ist es richtig, wenn wir jetzt wieder Richtung Normalität marschieren, wenn wir jetzt Richtung Wirtschaft ankurbeln, wenn wir Alltag hochfahren, wenn wir in diese Richtung arbeiten. Dann gibt es aber Medizin, Gesundheitsexperten, vor allem im Ausland, die sagen, Vorsicht, in dem Moment, wo du Menschen wieder nahe zueinander bringst, in dem Moment, wo du Fabriken wieder anfährst, in dem Moment, wo Menschen wieder ins Büro gehen sollen, wenn sie wieder auf der Straße sind, wenn sie einfach keine soziale Distanz wahren, rauskommen nach Wochen, in denen sie sich in ihren Wohnungen eingeigelt haben, dann heißt das auch, dass die Ansteckungsgefahr steigt, dass die Infektionsketten wieder in Gang geraten, dass wir nicht wissen, wo wir in 3, 4, 5 Wochen oder später stehen.
Fasst auch nochmal zusammen, wie haben die Chinesen das hinbekommen, jetzt die Zahlen, inwiefern wir ihnen auch trauen können, erstmal so einzuschränken?
Ich glaube, das, was wir von Experten hören, was hier die entscheidende Maßnahme war, war die Abriegelung erst der Stadt Wuhan, 11, 12, 13, 15 Millionen Menschen. Keiner weiß das genau, wer in diesem Ballungsraum, wie viele Menschen da sind. So, das war das Erste. Da ist der Ausbruch, da ist das Epizentrum und dann einfach zumachen. Und diese Abriegelung dann noch auszuweiten auf die Provinz Hubei und andere Städte, wo dann zum Schluss 60 Millionen Menschen quasi nicht mehr reisefrei waren und nicht mehr bewegungsfrei waren und bis hin zu Ausgangssperren die Leute nicht mehr raus konnten. Ich glaube, das ist allen Experten zufolge die Maßnahme, die das quasi runtergeregelt hat.
Mit welchen Folgen muss man denn jetzt wirtschaftlich für das Land rechnen? Das war ja lahmgelegt jetzt für mehrere Wochen.
Es ist schwer wirklich zu beurteilen, wie viel Produktion und Wirtschaftsleistung wurde schon hochgefahren und was stockt noch. Was wir uns vorstellen können, ist, wenn seit Wochen ein Betrieb, auch ein Produktionsbetrieb, nicht im Arbeiten war, wenn seit Wochen keine Lieferungen mehr gekommen sind, wenn unklar ist, wer kann noch was liefern, dann gerät alles, sozusagen die ganze Logistik aus den Fugen und das wieder aufzubauen, dauert dann wiederum ja auch Tage, Wochen. Das heißt, ich glaube, da sprechen wir hier auch noch von einer längeren Zeit, bis die Wirtschaft wirklich wieder Tritt fasst.
Wie muss ich mir das denn eigentlich bildlich vorstellen, dass der Alltag wieder hochgefahren wird? Sind wir schon wieder bei 100%, genauso wie es auch vor Corona war? Oder ist das eher peu à peu öffnen die Geschäfte wieder, die Firmen gehen wieder ins Laufen?
Wir haben hier eine ganz besondere Situation in der Stadt Peking. Da sitzt die Regierung und hier ist quasi Hochsicherheitstrakt. Das ist die höchste Sicherheitsstufe, die wir hier in Peking haben. Die ist so hoch, wie sie in Hubei und in Wuhan war. Also keine Ausgangssperren hier, aber ansonsten Maßnahmen an jeder Straßenecke. Fieberkontrollen. Man muss seine Handynummer hinterlassen, wenn man in irgendwelche Geschäfte geht. Man wird immer überprüft. Es gibt Apps, mit denen geguckt wird, wer bist du, wo bist du. Da muss man seine Passnummer, seinen Namen, Ähnliches eintragen. Das heißt, eine engmaschige Überwachung. Und alle, die nach Peking einreisen, müssen erstmal per se in Quarantäne, 14 Tage. Entweder in ein Hotel oder bei sich zu Hause, wer eine Sondergenehmigung beantragen kann, weil er zum Beispiel mit kleinen Kindern kommt und eine große leere Wohnung vorweisen kann. Also extreme Kontrollmaßnahmen, extreme Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Sondersituation in Peking. So, warum erzähle ich das? Weil trotzdem in den vergangenen 6-7 Tagen sich das Bild hier in Peking total verändert hat. Es kommt wieder Leben in die Bude, es ist wieder deutlich mehr los und man merkt, dass die Leute der Situation vertrauen. So, das ist nur der Blick auf Peking und jetzt einmal der Blick ins Land. Ich spreche mit Kollegen, die sind andernorts unterwegs und da sagen sie, ja, hier sind die Leute einfach wieder auf den Straßen, hier fahren die Leute im Zug. Wenn sie aus dem Zug steigen, in Shanghai hat ein Kollege berichtet, normalerweise waren da auch Fieberkontrollen, Checkpoints, man musste nachweisen, welche Aufenthaltsorte hatte man. Es gab Apps, Ähnliches. Jeder wurde einmal kontrolliert. Das ist jetzt aufgebrochen und wird gar nicht mehr in dieser Rigorosität gemacht. Wieder mehr los. Nicht 100%, überhaupt nicht, noch weit weg davon. Aber auf jeden Fall wieder Leben in der Bude.
Inwiefern bist du denn als Journalist auch eingeschränkt, jetzt in Peking zu arbeiten? Oder wo gab es auch für dich Privateinschränkungen?
Naja, als Journalisten sind wir in China grundsätzlich eingeschränkt. Und jetzt kommt obendrauf diese extreme Krise, in der mehrere Faktoren, habe ich den Eindruck, zugleich kommen. Das eine ist, die Leute igeln sich ein, wollen überhaupt gar keinen sozialen Kontakt. Es ist total schwer, an Menschen ranzukommen und zu sagen, können wir uns mal treffen zum Interview? Erzählt uns doch mal auch Dinge aus eurem normalen Alltagsleben. Wie macht ihr das jetzt zu Hause? Du bist im Homeoffice und das Kind macht Homeschooling und das macht ihr jetzt hier schon Tag ein, Tag aus. Wie geht's euch damit? Also sagen politisch ungefährliche Fragen, wo man sonst wahrscheinlich oder vielleicht nach dem 10., 12. Telefonat eine Familie gefunden hätte, die sagt, ja, jetzt machst du 50 Telefonate und keiner will mit dir reden. Das hat, glaube ich, auch was mit dieser Ansteckungsangst zu tun, dass das Virus da draußen ist und keiner lässt es rein. Man igelt sich ein. So, und dazu kommt, die Parteilinie ist auch jetzt nochmal restriktiver mit den Medien umzugehen. Wir haben Videoblogger gesehen, wir haben Bürgerjournalisten, Privatleute, die nach Wuhan gegangen sind, um aus dem Epizentrum der Krise zu berichten, von Krankenhäusern, die schwer überlastet sind, unmenschliche Situationen, die sich abgespielt haben. Die haben das gestreamt, die haben das Social Media verteilt und die wurden weggefangen. Die sind verschwunden, die sitzen irgendwo fest, keiner weiß wo.
Und wie ist es für dich privat? Ich habe gesehen, du hattest es selber auch ein Video gepostet. Deine Familie ist gerade in Quarantäne und du versorgst die jetzt mit Essen die nächsten 2 Wochen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben die Situation, dass meine Frau und meine kleine Tochter aus Deutschland nach China eingereist sind und jetzt zu Hause quasi in Quarantäne sind, 14 Tage die Wohnung nicht verlassen können. Und ja, ich habe vorgekocht, ne? Also der Tiefkühler ist voll, es gibt Gulasch Bolognese, es gibt eine Linsen-Kokos-Tomatensuppe. Ich hoffe, dass meiner gerade kleinen Tochter das auch alles mundet. Aber ich kann nicht rein in die Wohnung, ne? Klar.
Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du uns geschildert hast, wie die Situation gerade in China, vor allem in Peking ist, aber auch ganz persönlich für dich selber. Dankeschön.
Gerne, Marle. Mach's gut.
Ausgangssperren wie in Italien, Spanien und Frankreich. Der Bau von Krankenhäusern in Rekordzeit wie in China. Die Maßnahmen der Länder gegen das Coronavirus sind vielfältig. Japan, Südkorea und Taiwan liegen geografisch zwar nah beieinander, aber ihre Strategien im Kampf gegen das Virus gehen ziemlich auseinander. Was da genau hinter steckt, erzählt mir meine Kollegin Barbara Jung aus dem ARD-Studio Tokio. Hallo Barbara.
Hallo nach Köln.
Zahlreiche Sportveranstaltungen wurden schon abgesagt, wie auch die Fußball-EM, die eigentlich diesen Sommer stattfinden sollte. Japan hält, stand jetzt, aber noch weiter an Olympia fest. Ist das in diesen Corona-Zeiten vertretbar?
Ja, also das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man die Regierung in Japan fragt, die Ausrichterstadt Tokio oder das Internationale Olympische Komitee, dann ist die Antwort ganz klar ja. Also die halten unbeirrt an den Spielen fest. Das wird in Japan auch fast täglich von irgendeinem Offiziellen gebetsmühlenartig wiederholt, dass die Spiele wie geplant am 24. Juli starten werden. Wenn man die Japaner fragt, dann klingt das ein wenig anders. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hat eine Umfrage gemacht und da sagen 70%, dass die Spiele nicht wie geplant stattfinden sollten. Das sagen auch viele, mit denen wir uns hier in Tokio unterhalten haben. Die meisten sind für eine Verschiebung, bis die Welt Corona wieder im Griff hat, wie sie sagen. Wenn man sich ja aber die aktuellen wissenschaftlichen Studien anguckt, dann hat man nicht den Eindruck, dass das so schnell der Fall sein wird.
Warum hält denn Japans Premier Abe trotzdem daran fest? Warum ist das für ihn oder für das Land so wichtig?
Man hat den Eindruck, dass Abes politische Zukunft an den Olympischen Spielen hängt. Er hat sich davon einen, Popularitätsschub versprochen. Die Spiele sollten so die Krönung seiner politischen Laufbahn sein und das droht jetzt alles wegzubrechen. Also ein Politologe, mit dem wir gesprochen haben, der sagt sogar, dass Abe versuchen würde, die Zahl der Infektionen im Land möglichst klein zu halten, also möglichst wenig zu testen, um keine Angriffsfläche für eine Absage der Spiele zu liefern. Man muss aber auch sagen, dass Japan einfach wahnsinnig viel Geld in diese Spiele investiert hat. Milliardensummen. Die Stadien sind gebaut, das Olympische Dorf ist gebaut und die Verträge mit dem IOC, die sind gelinde gesagt auch nicht gerade ausrichterfreundlich. Also die Stadt Tokio, die hat da nicht viel mitzureden. Und wenn Japan die Sicherheit der Spiele von sich aus nicht garantieren kann und eventuell absagen müsste, dann drohen dem Land horrende Regressanforderungen seitens des IOC und das übt natürlich auch ordentlich Druck auf Japan aus.
Du hast es eben schon angesprochen, viele Japaner sind ja eigentlich dafür, dass die Olympischen Spiele verschoben werden. Wie sieht denn im Moment überhaupt der Alltag der Japaner aus? Haben die ihr Verhalten schon verändert aufgrund des Coronavirus?
Sowohl als auch. Vor über 2 Wochen sind die Schulen in Japan geschlossen worden, fast landesweit. Und damit war Japan sehr früh dran. Das kam für die Eltern total überraschend und hat viele Familien vor große Herausforderungen gestellt. Darüber hinaus sind zahlreiche Großveranstaltungen abgesagt worden. Museen sind geschlossen. Die Japaner wurden gebeten, nicht in Massen sich unter den Kirschblüten zu versammeln, die gerade anfangen zu blühen. Das ist für die Japaner natürlich wirklich schlimm, denn die Kirschblütenzeit ist mit die wichtigste im Jahr. Die Japaner wurden gebeten, Homeoffice zu machen. Deswegen sind die U-Bahn morgens etwas leerer. Also wenn man in Tokio so unterwegs ist, auf den Straßen, dann hat man nicht den Eindruck, dass sich die Japaner tatsächlich einschränken. Die Restaurants sind voll, die Cafés sind voll, die Menschen sitzen in der Sonne zusammen draußen. Hier wird es gerade Frühling, heute waren so knapp 20 Grad. Natürlich prägen Masken das Bild. Ne? Die Mehrheit trägt dauerhaft Maske, aber das ist in asiatischen Ländern ohnehin eine andere Kultur. Das wird anders gehandhabt. Viele tragen im Frühjahr Masken gegen die Pollen. Und jetzt trägt man eben auch Masken gegen Corona.
Welche Vorkehrungen triffst du denn jetzt vor deinen Drehs, die du vor Corona überhaupt gar nicht bedacht hast?
Na, zum Beispiel hier bei uns im Teamwagen. Wir haben einen Wagen, mit dem wir zu den Drehs fahren. Den betreten wir jetzt nur noch mit Maske. Darauf haben wir uns geeinigt, weil wir da recht lange, recht eng in einem Raum aufeinander sitzen. Und mit Interviewpartnern haben wir vereinbart, dass wir nur noch im Freien drehen, an der frischen Luft, nicht mehr deren Räumlichkeiten betreten. Und wir machen den Ton zum Beispiel nicht mehr mit dem Handmikrofon, sondern mit der Angel, weil man da weiter vom Interviewpartner weg sein kann. Ja, und was uns natürlich einschränkt, ist das Reisen. Wir sind im Studio Tokio hier ja nicht nur für Japan zuständig, sondern auch für Südkorea, Taiwan und die Philippinen. Da können wir halt momentan nicht hinreisen. Wir arbeiten dann mit Producern vor Ort zusammen oder mit Nachrichtenagenturen.
Du hast gerade schon andere Länder angesprochen, die auch mit zu deinem Berichtsgebiet gehören. Schauen wir einmal nach Südkorea. Dort wird im Vergleich zu Japan tatsächlich sehr viel getestet. Mehr als 300.000 Tests bei rund 51 Millionen Einwohnern. Und es gibt eben nicht nur viele Tests, sondern noch ein paar andere Maßnahmen. Welche sind das denn, die Südkorea da gerade ergreift?
Also Südkorea hat ja als erstes Land diese Drive-Ins eingeführt, diese Schnelltests auf Corona im Auto, so wie im Schnellrestaurant. Der Test dauert keine Minute, einmal irgendwie Stäbchen in Mund und Nase, wird innerhalb von 24 Stunden ausgewertet und man bekommt das Ergebnis innerhalb von 2 Tagen per SMS aufs Handy. Das ist natürlich sehr praktisch. Damit hält sich Südkorea auch an das, was die Weltgesundheitsorganisation vorgibt, also möglichst viel zu testen. Außerdem setzt Südkorea auf etwas, was in Deutschland nur schwer vorstellbar ist, nämlich eine lückenlose Überwachung. Also es gibt zum einen Wärmebildkameras, die die Temperatur von Passanten checken. Es gibt Überwachungskameras flächendeckend in der Stadt, die Bewegungsprofile von Menschen erstellen mit Hilfe von Handydaten. Das führt dann dazu, dass du zum Beispiel geortet wirst und gewarnt werden kannst, wenn du dich in der Nähe eines Corona-Ortes aufhältst, auch mit einem sehr unangenehmen, lauten Signalton. Und auch wenn du in Quarantäne bist, dann kontrolliert dich eine staatliche App, ob du auch wirklich zu Hause bist. Und das sind schon Szenarien, die sind aus deutscher Sicht etwas gruselig. Und so eine vollständige Überwachung des Privatlebens, das wäre bei uns aus datenschutzrechtlichen Gründen unvorstellbar.
In Südkorea herrscht also quasi komplett Überwachung. Wollen wir noch auf ein anderes Land in der Region schauen, Taiwan. Taiwan gilt quasi als Musterschüler im Kampf gegen das Coronavirus. Warum?
Weil Taiwan einfach sehr früh reagiert hat. Die haben sehr früh ein Krisenzentrum eingerichtet, schon nach den ersten Meldungen über verdächtige Erkrankungen in China. Da wurden Leute, die aus Wuhan nach Taiwan einreisen wollten, schon sehr früh kontrolliert. Und schon Anfang Februar wurde die Einreise aller chinesischen Staatsbürger gestoppt. Damit war Taiwan super früh dran. Dann ist es den Behörden schnell gelungen, die betroffenen Fälle im Land aufzuspüren, Infektionsketten nachzuvollziehen und Verdachtsfälle zu isolieren. Also schon Ende Februar waren um die 30.000 Personen in Selbstisolation und das wurde sehr streng kontrolliert. Wer sich nicht daran hielt, der muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Und ja, auf dem Weg ist es Taiwan gelungen, die Ausbreitung früh einzudämmen. Und man muss halt aber dazu sagen, dass das Land auch in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat, nämlich bei der SARS-Epidemie 2003. Damals sind sehr viele Menschen gestorben. Ja, und Taiwan hat seine Lehren daraus gezogen und die haben jetzt im Falle von Corona das Land offensichtlich vor Schlimmerem bewahrt.
Barbara Jung aus dem Studio Tokio, vielen Dank für diesen Überblick, den du uns geliefert hast, direkt über 3 Länder. Dankeschön.
Sehr gerne.
Was ich an der aktuellen Situation total ermutigend finde, sind die positiven Geschichten, die es ja auch gibt. Das sind Nachbarschaftshilfen hier in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Die singenden Menschen auf den Balkonen in Italien, Applaus für medizinische Hilfskräfte in Spanien, mobile Handwaschbecken in Ruanda. Ich hoffe einfach, dass noch ganz viel mehr solche kreativen und konstruktiven Ansätze entstehen, die uns aufmuntern und durch diese Zeit bringen. Wir freuen uns über euer Feedback zu diesem Podcast an weltspiegel.digital@ard.de. Abonniert unseren Podcast, falls ihr es noch nicht tut, und vor allem bleibt gesund. Die Redaktion hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Redaktionsschluss war diesmal am Freitag, den 20. März um 13 Uhr. Mein Name ist Male Stüssel. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.